ARD. SWR Kultur. Feature.
It says 116th Street, Columbia University.
Hi, so we're SWC. We're the student workers of Columbia. We're here because we're bargaining for a new contract with the university.
Thank you.
That contract will include stronger protections for international student workers, better workplace protections from discrimination.
The political agenda of the Trump movement is opposed to all kinds of elite organizations and elite institutions. It's fundamentally a populist.
Die politische Agenda der Trump-Bewegung richtet sich gegen alle Arten von Eliteorganisationen und Institutionen. Sie ist im Grunde eine populistische und autoritäre Bewegung, nicht nur gegen Universitäten, auch gegen Justiz, Gesetzgebung, Presse- und Kulturorganisationen sowie medizinische Einrichtungen. Jede Institution, die auf Fachkenntnissen beruht, soll von der Trump-Bewegung beschädigt oder demontiert werden.
Wissenschaft unter Druck. Trumps Angriffe auf US-Universitäten. Ein Feature von Egon Koch.
West Harlem. Broadway, Ecke 116th Street. Das große schmiedeeiserne Tor zwischen den beiden hohen Gebäuden der Columbia University ist geschlossen. Davor stehen drei bewaffnete New Yorker Polizisten und halten Wache. Nur die beiden kleineren Seiteneingänge sind geöffnet. Am linken sitzt ein Wachmann in einer kleinen Kabine. Junge Menschen zeigen ihm ihre Smartphones mit Zugangscodes, um auf den Campus zu gelangen.
Ja, also der Campus ist halt abgesperrt. Im Wesentlichen nochmal mit Unterbrechungen seit dem Beginn der Gaza-Proteste. Im Oktober 24 hieß es, wir warten noch den Jahrestag ab. Dann hieß es, wir warten noch die Wahl ab. Und dann, ups, lief die Wahl nicht so, wie man das gehofft hatte. Und dann sah es plötzlich ganz, ganz schlecht aus, weil Trump eben auch den Druck auf die Uni erhöht hat. Und im Moment ist zu befürchten fast, dass das fürs Erste so bleibt.
Auch Claudia Breger, Professorin für Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia, braucht einen Code, um auf den Campus zu gelangen. Seit den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober 2023 und dem folgenden Einsatz der Armee Israels in Gaza ist es hier immer wieder zu Wortgefechten zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Studierenden gekommen. Am 17. April 2024 haben Studierende auf der Rasenfläche zwischen den klassizistischen Bauten der Bibliothek und der Verwaltung Zelte aufgestellt und mit dem Gaza-Solidaritätscamp gegen den israelischen Einmarsch in das palästinensische Gebiet protestiert. Claudia Breger geht zielstrebig auf das Seitengebäude östlich der Grünfläche zu. Vor dem Eingang ragt die Statue von Alexander Hamilton auf, einem der Gründungsväter der ältesten Demokratie der Neuzeit, den USA.
Und das ist die berühmte Hamilton Hall, die auch besetzt wurde im Frühjahr 24 und auch 68 besetzt wurde, verschiedene Male in der Geschichte. Und das wussten die Studierenden auch, die versucht haben, an diese Tradition anzuschließen. Aber dann ist eben in diesem Falle die Polizei sehr schnell geholt worden.
Im Frühjahr 2024 marschieren zum ersten Mal seit den Vietnam-Protesten 1968 Polizisten auf den Campus der Columbia University. Am Abend des 30. April, gegen 21.30 Uhr, räumen sie die Barrikaden vor den Türen weg und dringen in das mehrstöckige Gebäude mit den geisteswissenschaftlichen Fakultäten ein. Sie kommen mit jungen, an den Händen gefesselten Menschen wieder heraus. Reuters und Polizei sprechen von Dutzenden Festnahmen an dem Abend. Der Bürgermeister von New York von etwa 300. Wegen ihrer Beteiligung an den Protesten und der Erstürmung der Butler-Bibliothek im Mai werden später laut einer Aktivistengruppe fast 80 entweder exmatrikuliert oder für bis zu 3 Jahre suspendiert. Kurz nach Mitternacht ist das Gaza-Solidaritätslager geräumt. Columbia entfernt später die Zelte.
Das war tatsächlich von uns allen so nicht erwartet und sehr erschreckend. Also mein Büro ist eben auch in Hamilton Hall und wir konnten anschließend 3 Wochen lang nicht rein. Aber nicht deswegen, weil die Studierenden das kaputt gemacht hätten, sondern weil die Polizei irgendwie jedes einzelne Büro aufgebrochen hat. Angeblich, obwohl ihnen ein Generalschlüssel angeboten wurde. Also
Good evening and welcome to this Fox Nation live special Antisemitism on campus.
Viele Medien berichteten über die Besetzung und Räumung. Der rechte Fernsehsender Fox lädt 10 jüdische Studierende der Columbia University ein. Viele Fragen des Moderators zielen auf ihre bedrohliche Lage ab, auf den Antisemitismus an der Columbia Universität.
The situation feels unsafe and that it can burst at any moment.
Ist es wichtig, das im Nachhinein zu versuchen auszusortieren, dass es doch eine komplexe Situation war, dass wirklich eine ganz heterogene Bewegung war, Protestbewegung, wo auch viele jüdische Studierende dabei waren, die wirklich was tun wollten gegen den Krieg in Gaza und da irgendwie ihre Stimme laut machen. Es gab aber auch andere jüdische Studierende, denen unwohl war mit den Protesten. Und ich selber bin manchmal auch vorbeigegangen und dachte, oh, musste dieser Slogan es jetzt wirklich sein? Nichtsdestotrotz war insgesamt mein Gefühl, dass die Unileitung mehrfach überreagiert hat, also vor allem mit den beiden Polizeieinsätzen.
Die Universitätsleitung hat veranlasst, die Studierenden zu verhaften, ohne die Lehrkräfte oder den Senat, wie vorgeschrieben, zu konsultieren.
Michael Thaddeus ist seit 1998 Mathematikprofessor an der Columbia University. Dort ist er auch Vizepräsident der American Association of University Professors. Die Interessensvertretung unterstützt bei Gerichtsprozessen Hochschullehrer und Studierende, die akademische Freiheit zu verteidigen.
Es war rechtswidrig, die Studierenden vom Campus zu entfernen.
The decision to remove the students was itself made in a lawless way.
Das hat zu großem Unmut und Misstrauen geführt.
Mitte April 2024 verteidigt die damalige Präsidentin der Universität, Minou Shafik, schriftlich den vorangegangenen ersten Polizeieinsatz auf der Website der Columbia University.
Die Personen, die das Lager errichtet haben, haben gegen eine Vielzahl von Regeln und Richtlinien verstoßen. Die Universität hat sie sowohl in persönlichen Gesprächen als auch schriftlich mehrfach auf ihre Verstöße hingewiesen. Wir haben außerdem über verschiedene Kanäle versucht, auf ihre Anliegen einzugehen und ihnen angeboten, die Gespräche fortzusetzen, sofern sie bereit wären, das Lager aufzulösen.
Der Senat der Columbia University wirft der Verwaltung vor, mit dem Polizeieinsatz die Rechtsansprüche von Studierenden und Professoren verletzt zu haben. Nach monatelanger Kritik an ihrem Umgang mit den Campusprotesten gegen den Krieg in Gaza tritt Minou Shafik im August 2024 als Präsidentin der Columbia University zurück.
We're in Hamilton Hall, Columbia University. We're just going to my German literature seminar on the Romantik. It's a graduate student seminar in German.
We have to go up to the 6th floor. We can do stairs or elevator.
Aisha Bayrick studiert bei Claudia Breger. Heute jedoch besucht im Department of German Languages der Columbia University ein Seminar von Stefan Andriopoulos. Romantik in der deutschen Literatur.
Zweiter Text von E.T.A. Hoffmann, 1816 veröffentlicht. Und eben auf Seite 25 haben wir eben diesen längeren Abschnitt der Erzählerfigur. Und dieser Erzähler denkt eben darüber nach, wie er anfangen wollte und wie er gerne mit dem Text auf seine Leserinnen und Leser einbringt.
Im Raum 613 sitzen 9 Studierende und der Professor um 2 zusammengerückte Holztische. Manche haben die Textpassagen, über die sie heute sprechen, ausgedruckt vor sich liegen, die meisten haben sie auf dem Laptop. Vor dem einzigen Fenster ist die Jalousie nahezu ganz heruntergelassen. Neonröhren erhellen den Seminarraum. Über die gesamte Rückwand erstreckt sich eine Tafel. Sie ist unbeschrieben. Okay.
Aber es war dir, als müsstest du nun gleich im ersten Wort alles Wunderbare, Herrliche und Entsetzliche, Lustige, Grauenhafte, das sich zugetragen, recht zusammengreifen, so dass es wie ein elektrischer Schlag alle treffe. Doch jedes Wort, alles, was Rede vermag, schien dir farblos und frostig und tot.
Asher ist Jude. Er studiert jiddische Literatur und unterrichtet selbst die jiddische Sprache an der Columbia University.
I think actually all of my students are Jewish. Many of my students were involved with the encampment.
Alle meine Studierenden sind jüdisch. Viele von ihnen waren im Protestcamp aktiv beteiligt und hatten dort Führungsrollen oder andere Funktionen inne. Und dann rief die Universität die Polizei und es gab eine erste Verhaftungswelle. Ich musste mit ansehen, wie Studierende, die ich kannte, in meiner eigenen Vorlesung verhaftet wurden. Plötzlich war ich für Studierende verantwortlich, die verhaftet worden waren und Auseinandersetzungen mit der Polizei erlebt hatten. Und während meine jüdischen Studierenden in Handschellen gelegt und in Busse gesetzt wurden, hieß es, das diene dem Schutz der jüdischen Studierenden auf dem Campus. Es betrifft aber nicht nur jüdische Studierende. Hauptziel dieser Überwachung und der Disziplinarmaßnahmen hier auf dem Campus sind größtenteils arabische, muslimische und palästinensische Studierende.
Auch Isabel Blankfield besucht das Literaturseminar über die deutsche Romantik. Auch sie ist Jüdin. Die Britin ist mit einem Studentenvisum in den USA.
It was, in my view, an entirely peaceful and also in a lot of ways very productive.
Meiner Ansicht nach war es eine durchweg friedliche und in vielerlei Hinsicht auch sehr produktive Demonstration. Ich weiß, dass viele Professoren im Lager Vorlesungen gehalten haben.
Ja, es gab einen Hakenkreuzvorfall und es gab einen Vorfall, wo eine Lehrveranstaltung gestört wurde und Flyer verteilt wurden, auf denen auch Nazi-Symbolik drauf war. Da habe ich an dieser einen Stelle dann auch etwas mit unterschrieben, zu sagen, das geht wirklich nicht, das ist antisemitisch, man muss da tatsächlich aufpassen. Und ich würde aber auch sagen, dass die Universität insgesamt auf diese Vorfälle auch scharf und gleich reagiert hat.
I grew up in London, I lived in Berlin, I have experienced genuine.
Ich bin in London aufgewachsen, habe in Berlin gelebt und echten Antisemitismus erlebt. Nirgendwo habe ich mich als Jüdin so sicher gefühlt wie in New York.
Here on Columbia campus we are this hotbed of antisemitism.
Und die bloße Vorstellung, dass wir hier auf dem Columbia Campus eine Brutstätte des Antisemitismus sein sollen, ist unerträglich. Studierende wie Isabel und Aisha fühlen sich durch die Proteste nicht bedroht, im Gegenteil. Sie fühlen sich von der Universitätsleitung nicht gesehen.
The way that mainstream institutions like Columbia.
Die Reaktion etablierter Institutionen wie Columbia auf die Ereignisse seit dem 7. Oktober finde ich zutiefst antisemitisch. Sie bestimmen, was Juden politisch denken. Sie vereinheitlichen die verschiedenen Ansichten. Sie nehmen uns unsere Vielfalt, unsere Komplexität, unsere Argumente und machen uns zu einer Figur. Die missbrauchen sie als Rechtfertigung für alles Mögliche, sei es die Polizei zu rufen, die Studierenden auszuschließen oder die Meinungsfreiheit auf dem Campus einzuschränken.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
Ich, Donald John Trump, schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich ausführen und dass ich die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werde.
So help me God.
So help me God.
Kurz nachdem Donald Trump am 20. Januar 2025 vereidigt worden ist, stellt eine rasch formierte Antisemitismus-Taskforce der Regierung Forderungen an die Columbia University. Michael Thaddeus vermutet, dass die Sondereinheit der US-Regierung aber nicht primär den Schutz jüdischer Studierende zum Ziel hat, sie habe vor allem eine politische Agenda zu verfolgen.
The government wants to influence.
Die Regierung will jeden Aspekt unseres Denkens, unserer Lehre und unserer Forschung an Hochschulen beeinflussen. J.D. Vance hielt vor seiner Zeit als Vizepräsident eine Rede mit dem Titel „Die Universitäten sind der Feind“.
Wenn wir etwas für unser Land und die Menschen, die darin leben, tun wollen, müssen wir die Universitäten in diesem Land ehrlich und aggressiv angreifen. In dieser Bewegung des Nationalkonservatismus brauchen wir mehr als Inspiration. Wir brauchen Weisheit.
In what Richard Nixon said approximately 40, 50 years ago.
He said, and I quote, "The professors are the enemy."
Und diese Weisheit liegt in dem, was Richard Nixon vor etwa 40, 50 Jahren sagte. Ich zitiere, die Professoren sind der Feind.
Vance suggerierte in seiner Rede im November 2021 beim zweiten Kongress der Bewegung National Conservatism, er spreche für die Mehrheit der US-Amerikaner. Eine Strategie, die oft von Populisten angewendet wird. Und jetzt an der Macht nimmt er mit der Regierung und der Make America Great Again-Bewegung ins Kreuzfeuer, was er hasst. Am 7. März 2025 streicht die Trump-Regierung Columbia Fördermittel aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Begründung? Die Universität habe zu wenig zum Schutz von jüdischen Studierenden unternommen.
Sie wollen, dass unsere Diskussion über die Nahostpolitik deutlich weniger kritisch gegenüber dem Staat Israel ausfällt. Aber das ist erst der Anfang. Sie wollen auch nicht, dass wir über die Vielfalt der Geschlechter oder die Ungleichheit bei der Herkunft sprechen. Wir sollen uns nicht mit dem Klimawandel, mit Impfstoffen oder Epidemiologie beschäftigen. Oder zumindest sollen wir sie nur so erforschen, wie es der Regierung passt.
Im Dezember 2025 entfernt die Environmental Protection Agency, die Umweltschutzbehörde, wissenschaftliche Daten, die Beweise für den vom Menschen verursachten Klimawandel liefern, von ihrer Website. Im Februar 2026 kippt die US-Umweltbehörde EPA die bislang geltenden wichtigsten Vorgaben für den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten und entzieht damit vielen Klimaschutzmaßnahmen die Grundlage. Im August 2025 streicht US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Bundesmittel in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Impfstoffen, die auf den Schutz vor Grippe, Covid-19 und Vogelgrippe abzielen. Er will das Geld in andere Impfstoffstrategien investieren. Das Gesundheitsministerium unter Trump streicht zahlreiche Zuschüsse und Programme für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion, Genderforschung sowie Covid-19-Forschung in Höhe von 783 Millionen US-Dollar. Die drastischen Kürzungen haben auch Folgen für Columbia. Bereits im Mai 2025 muss die Universität fast 180 Leute entlassen, die Stellen mit Forschungsgeldern innehaben. Zahlreiche Projekte am medizinischen Zentrum fallen damit weg. Im August 2025 beurteilt der oberste Gerichtshof der USA die Kürzungen der US-Regierung als rechtens. Columbia ist die erste Universität, die auf diese Weise attackiert wird. Harvard werden rund 2,2 Milliarden Dollar an Zuschüssen entzogen. Landesweit werden insgesamt 11 Milliarden Dollar an Universitäten eingefroren. Der Juraprofessor an der Columbia Law School, David Posen,
cutting off the university's funding.
Die Kürzung der Universitätsfinanzierung ohne Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren war eklatant rechtswidrig.
Angesichts all der drohenden Unwägbarkeiten beschließt der Vorstand der Columbia University, mit der US-Regierung zu verhandeln. Harvard wiederum sieht seine Unabhängigkeit bedroht und klagt vor Gericht gegen die Kürzung der Fördergelder. Mit den Argumenten, die Regierung über Vergeltung und Verstoße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung. Michael Thaddeus?
Those negotiations were undertaken from a position of weakness.
Diese Verhandlungen wurden aus einer Position der Schwäche herausgeführt. Die Universität hätte sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wehren müssen. Harvard wehrte sich energischer als Columbia. Die Sache ist nicht ganz so einfach, wie sie manchmal dargestellt wird. Dennoch ist die grundlegende Aussage, dass Columbia kapitulierte und Harvard nicht, im Wesentlichen korrekt. Fakt ist, wer sich wehrt und Klagen gegen die Regierung einreicht, erzielt mit größerer Wahrscheinlichkeit eine günstigere Einigung als jemand, der sich nicht wehrt.
Im Interview mit der New York Times im Juli 2025 verteidigt Claire Shipman seit März 2025 die Interimspräsidentin der Columbia-Universität die Verhandlungen.
Ich verstehe den Wunsch, das Geschehen zu vereinfachen. Kapitulation versus Mut, Reden versus Kämpfen. Aber ich denke, wir alle wissen, dass Situationen im wirklichen Leben äußerst komplex sind. Und ich würde sogar behaupten, dass der Schutz unserer Prinzipien, während wir die Institution langsam und behutsam stabilisieren, ebenfalls Mut erfordert und alles andere als Kapitulation ist.
Seit ihre Kommilitonen verhaftet, suspendiert und exmatrikuliert wurden, wissen auch die Studierenden in Hamilton Hall, welches hohe Risiko sie eingehen, wenn sie an Protesten teilnehmen. Seit Trump an der Macht ist, muss selbst Isabel als Britin die Abschiebung fürchten, sollte sie an einem Protest teilnehmen.
I'm on a student visa and Donald Trump has made it very clear that that means nothing in terms of stability.
Ich habe ein Studentenvisum und Donald Trump hat ganz klar gemacht, dass das keinerlei Garantie sei. Ja, ich habe große Angst. Vor einigen Monaten habe ich an einer Protestkundgebung von Lehrkräften teilgenommen, die 25 Stunden lang vor den Toren der Universität stattfand. Viele Dozenten unterrichteten 25 Stunden lang außerhalb der Tore. Und ich als Dozentin und als jüdische Studierende hatte eine Erklärung verfasst, die ich vorlesen wollte. Ich konnte sie aber nicht selbst vorlesen, weil die Polizei bereits gerufen worden war und ein Transporter der Einwanderungsbehörde ICE um die Ecke parkte. Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Also hat jemand anderes meine Erklärung vorgelesen. Ich war zu Hause und habe sie mir später auf YouTube angesehen. Meine eigenen Worte.
ICE, die United States Immigration and Customs Enforcement, ist die größte Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit. Mehr als 20.000 Mitarbeiter setzen hier die Einwanderungsgesetze durch. Immer wieder tauchen Maskierte in den USA an Orten wie Minneapolis auf der Suche nach illegalen Einwanderern. Sie nehmen willkürlich Personen fest, inhaftieren sie unter unmenschlichen Bedingungen, halten sie an geheimen Orten fest und schieben sie ab. All das, ohne ihnen jegliche Rechte auf ein ordentliches Verfahren zu gewähren. Bis auf die Abschiebung ist es laut Amnesty International auch dem Algerier Mahmoud Khalil im März 2025 geschehen, einem der Organisatoren des Protestcamps an der Columbia.
Die Inhaftierungen von Mohsen Mahdawi, einem Columbia-Studenten, und von Mahmoud Khalil, der sein Studium kürzlich abgeschlossen hat, haben eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Sie wurden im März dieses Jahres ohne Gerichtsverfahren inhaftiert. Wenn Mitglieder unserer Gemeinschaft verhaftet und ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden, werden sie faktisch zu politischen Gefangenen in den USA. Beide besitzen zudem eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in den Vereinigten Staaten. Sie halten sich nicht einmal mit einem Visum in den USA auf, sondern besitzen eine Green Card.
Das waren eben wirklich die spektakulären Fälle, die uns dieses Frühjahr beschäftigt haben. Sowohl Khalil als auch Mohsen Mahdawi, beide sind mittlerweile wieder frei. Aber die Bundesregierung versucht immer noch dagegen vorzugehen. Und insofern ist unklar, ob das ausgestanden ist.
Im Januar 2026 hebt das Berufungsgericht in Philadelphia die Freilassung von Mahmoud Khalil aus der vorherigen Instanz auf. Begründung? Der damalige Bezirksrichter, der dieses Urteil gesprochen hatte, hätte keine Befugnis dazu gehabt. Die Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums nimmt an, Khalil werde jetzt nach Algerien abgeschoben. Der aber kommentiert das Urteil ungebrochen.
Die Tür für eine erneute Inhaftierung mag geöffnet worden sein. Aber das beeinträchtigt nicht unser Engagement für Palästina und Gerechtigkeit. Ich werde mit allen rechtlichen Mitteln und aller Entschlossenheit weiterkämpfen, bis meine Rechte und die Rechte anderer, denen es geht wie mir, vollständig geschützt sind.
Im Laufe des Jahres 2025 nimmt der Druck der Trump-Regierung auf Menschen und Hochschulen zu. Es folgen strafrechtliche Ermittlungen, ob die Columbia-Studierende auf ihrem Campus versteckt, die sich illegal im Land aufhalten. Sie droht, der Universität die Akkreditierung zu entziehen. Somit könnte sie keine Studierenden mehr aufnehmen. Unterdessen beschließt Columbia, die meisten geforderten internen Reformen umzusetzen. Er lässt einen ganzen Katalog von Verhaltensregeln für Studierende und Professoren, stellt 36 Sicherheitsbeamte ein, die befugt sind, Menschen festzunehmen. Vielen Studierenden macht das Angst.
The number one change since the Columbia's full-on cooperation with the Trump administration.
Seit Columbia uneingeschränkt mit der Trump-Regierung zusammenarbeitet, ist die wichtigste Veränderung, dass wir nichts mehr tun können. Können wir darauf vertrauen, dass die Universität die Einwanderungsbehörde hier nicht reinlässt? Werden Studenten von Polizisten angegriffen? Kommt die ICE wieder auf den Campus? Wir haben keine Antworten auf diese Fragen. Ich halte das für eine Kapitulation.
Harvard einerseits ist immer unser Held, weil sie eben, und das war auch wirklich super wichtig, gegen die Trump-Regierung geklagt haben. Aber auf der anderen Seite wurden bei Harvard auch sehr früh schon ähnliche Maßnahmen nach innen durchgesetzt. Unter anderem wurden da zwei Leiter von einem Nahost-Studienzentrum tatsächlich entlassen.
Next stop, Harvard Square.
Obwohl im Frühjahr 2024 auf dem Harvard Campus auch Zelte stehen und Studierende gegen den Einmarsch der israelischen Armee in Gaza protestieren, bleibt er für alle zugänglich. Am Rand der altehrwürdigen roten Klinkerbauten steht das sandfarbene kreuzförmige Gebäude. Ein kleiner Turm ragt in der Mitte des Daches auf. Die Adolphus Busch Hall, ursprünglich ein Museum für deutsche Kunst, beherbergt heute das Harvard Center for Jewish Studies. Auf der ersten Etage hat der Direktor sein Büro, der Geschichtsprofessor Derek Pensler.
Man kann die Vielzahl verschiedener Angriffe der Trump-Regierung auf Harvard wohl am besten mit einem Drohnenangriff oder einem Drohnenschwarm vergleichen. Harvard versucht mit allen Mitteln, diese abzuwehren, aber das ist äußerst schwierig.
Es gab ja mal einen Moment, wo Trump gedroht hat, Harvard den gemeinnützigen Status zu entziehen. Also da ging es, alles Mögliche wurde da versucht und angedroht.
Martin Puchner ist in Harvard Professor für englische und vergleichende Literatur und unterrichtet Kulturgeschichte und Literaturgeschichte. Er hat etliche Bücher veröffentlicht, sein letztes mit dem Titel »Kultur – Eine neue Geschichte der Welt«.
Im letzten Budget war auch ein ganz beträchtlicher Eingriff. Die Tatsache, dass Harvard und ein paar andere Unis jetzt 7% auf ihr Stiftungsvermögen Erträge zahlen müssen, was sehr hohe Beträge sind. Also trotzdem Harvard eine gemeinnützige Einrichtung ist und die normalerweise keine Steuern zahlen müssen, das wird ein dauerhafter Einschnitt bleiben, selbst wenn alles andere, sage ich mal, gut geht.
Die Hauptkosten, die uns in den Geistes- und Sozialwissenschaften entstehen, bestehen darin, dass die Zahl unserer Doktoranden deutlich reduziert wurde oder werden wird, um etwa 50-75%, und zwar in der gesamten Fakultät für Geistes- und Naturwissenschaften.
Durch die Kürzungen von rund 2,2 Milliarden Dollar an Bundesgeldern muss etwa die School of Public Health 190 Stipendien streichen. Rund 130 Wissenschaftler sind betroffen. All diese Kürzungen, weil die US-Regierung findet, Harvard sei zu liberal und habe eine zu lasche Haltung gegenüber antisemitischen Tendenzen. Jedoch hat die Universität die Taskforce zur Untersuchung des Antisemitismus und Islamophobie an der Universität vor dem Amtsantritt Trumps eingesetzt, im Januar 2024. Derek Pensler wird zum Co-Vorsitzenden des Komitees mit 12 Mitgliedern berufen. Im April 2025 präsentiert die Arbeitsgruppe Antisemitismus an der Harvard-Universität die Ergebnisse.
What we found was a complicated situation. On the one hand, we found.
Es ergab sich ein komplexes Bild. Einerseits fanden wir unbestreitbare Fälle von Grausamkeit, Belästigung, Brutalität und Mobbing gegenüber jüdischen und insbesondere israelischen Studierenden, im Fall israelischer Studierender allein aufgrund ihres Passes oder ihres Namens. Jüdische Studierende mit Verbindung zu Israel galten als verdächtig. Und soziale Ausgrenzung war im Studienjahr 2023/24 ein weit verbreitetes Phänomen. Wenn auch nicht unter allen jüdischen Studierenden in Harvard. Unsere Arbeitsgruppe kam daher zu dem Schluss, dass Harvard tatsächlich ein Problem hatte.
So our task force came to the conclusions that indeed Harvard had a problem.
Obwohl die Ergebnisse von einigen jüdischen Harvard-Führungskräften als unzureichend bezeichnet werden, nimmt Interimspräsident Alan Garber die Empfehlungen der Arbeitsgruppe an.
Harvard musste umfassendere, einheitlichere und transparentere Disziplinarmaßnahmen für Studierende entwickeln, die gegen die Regeln verstoßen, und hat es auch gemacht. Und aufzeigen, welche Konsequenzen ein Regelverstoß hat. Als Anreize wurde eine Reihe von Initiativen eingeführt, die Studierende dazu anregen sollen, sich über schwierige Themen auszutauschen. Ich habe im letzten Frühjahr zum Beispiel einen Kurs über Israel-Palästina gehalten. Er war gut besucht. Und die Studierenden waren großartig. Sie haben einander zugehört. Sie lernten voneinander. Sie waren nicht immer einer Meinung, aber sie verhielten sich respektvoll.
Im September 2025 erklärt ein US-Bundesgericht in Boston die Streichung von Forschungsgeldern in Höhe von knapp 2,2 Milliarden Dollar für Harvard als rechtswidrig. Ein wichtiger Sieg für Harvard. Nach der Urteilsverkündung sagt Präsident Alan Garber:
Wir werden uns weiterhin für offene Forschung und den freien Austausch von Ideen einsetzen und eine Gemeinschaft aufbauen, in der sich alle entfalten können.
Die Forschungsgelder fließen wieder nach Harvard. Dennoch herrscht große Unsicherheit, denn die Trump-Regierung kündigt im Dezember 2025 an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Ein Professor für Computerbiologie und Bioinformatik beklagt: Trotz der richterlichen Entscheidung würde nichts mehr so sein wie zuvor. Die Kürzungen hätten Wissenschaft und Forschung in den USA einen langfristigen Schaden zugefügt. In dieser Situation wenden sich US-Wissenschaftler Europa zu. Laut dem Deutschen Akademischen Austauschdienst steigen bei deutschen Hochschulen die Anfragen aus den USA stark an. Im Stipendienprogramm für ein Masterstudium des DAAD sind die Anträge von 204 im Jahr 2024 auf 427 im Jahr 2025 gestiegen. Ein Zuwachs von rund 110%. Anstatt wie Harvard zu klagen, versucht Columbia, sich mit der US-Regierung zu einigen. Im Juli 2025, nach monatelangen Verhandlungen, vereinbart die Columbia University mit der Trump-Regierung ein Abkommen in 49 Absätzen. Unter Absatz 10 erklärt sich die Universität bereit, sich mit 200 Millionen US-Dollar an die USA von den erhobenen Vorwürfen freizukaufen.
Es handelt sich um eine Vergleichsvereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Columbia University. Wenn Columbia sie erläutert, verweist sie stets auf Absatz 5, der besagt, keine Bestimmung dieser Vereinbarung räumt den Vereinigten Staaten das Recht ein, die Einstellung von Lehrkräften und Universitätspersonal, Zulassungsentscheidungen oder den Inhalt akademischer Vorträge vorzuschreiben.
Juraprofessor David Posen:
And there are numerous provisions that require meaningful changes to the university, including.
Es gibt zahlreiche Bestimmungen, die tiefgreifende Veränderungen von der Universität verlangen. Dazu gehört, dass wir versuchen, unsere finanzielle Abhängigkeit von ausländischen Studierenden zu verringern, dass wir bei der Einstellung, Zulassung und Programmgestaltung strikt einschränken, ethnische Herkunft oder Geschlecht zu berücksichtigen, dass wir neue Dozenten einstellen, die zu Themen mit Israel-Bezug unterrichten, dass wir die Entscheidungsgewalt über studentische Proteste von den Dozenten auf die Verwaltung übertragen.
Die US-amerikanische Justizministerin und Generalbundesanwältin Pamela Bondi bestätigt die Auffassung der Trump-Regierung. Die DEI-Kriterien, Diversity, Equity and Inclusion, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion, dürfen entsprechend der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Zulassungspolitik einer Universität keine Rolle mehr spielen. Diversitätsprogramme zur Förderung von benachteiligten Gruppen werden unter Präsident Donald Trump als illegale Diskriminierung gebrandmarkt.
Ihr Argument lautet, Konservative seien von Elite-Universitäten wie Columbia oder Harvard ausgeschlossen worden. Die Professoren und die Studierendenschaft seien überwiegend liberal.
Es gibt keine offiziellen Statistiken. Aber das Verbot der Diversitätsprogramme an den Universitäten lässt vermuten, dass vermehrt konservativere Dozenten eingestellt werden.
Natürlich ist es absurd zu sagen, so, jetzt müssen wir hier Republikaner einstellen. Also mir geht es jetzt nicht Demokraten gegen Republikaner.
Martin Puchner.
Aber es ist, ich meine, es ist eine Geschichte, die vor 40 Jahren, in den 90er Jahren mit Identity Politics anfing, aber da hat relativ, auf einem relativ kleinen Niveau jetzt mengenmäßig, plötzlich in den letzten 10 Jahren sehr stark wurde. Und das hat bedeutet, dass plötzlich der Debattenspielraum in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften extrem eng wurde und nur noch eine sehr, sehr extrem linke Sichtweise wirklich in vielen Teilen der Geisteswissenschaften dominiert hat.
Claudia Breger?
Natürlich ist das, sozusagen, wenn man das sich von außen anguckt, etwas, was wir durchaus auch auf unsere Fahnen schreiben können und wollen, in dem Sinne, dass wir beim Lehren auch pluralistisch durch verschiedene Argumente durchgehen. Das steht irgendwie überhaupt nicht zur Debatte, glaube ich, also zumindest für mich nicht und für die allermeisten von uns nicht. Aber gleichzeitig ist für mich auch wichtig, dass es demokratische Normen gibt und dass die Universität auch auf Werten basiert, unter anderem dem der Faktenfindung und wirklich der Herstellung von Wissen, sodass man nicht jede Fake News als legitimen Diversity Viewpoint ansehen kann, sozusagen.
Michael Fathius.
And I think it is arguable that the way that we pursued DEI became.
Man kann sagen, dass wir bei DEI übermäßig grob vorgegangen sind. Wir haben versucht, DEI voranzutreiben, indem wir in Universitäten und anderen Institutionen Bürokratie aufgebaut haben, die etwa darauf abzielte, Mitglieder unserer Gemeinschaft zu Schulungen zu zwingen, in denen sie Prüfungen zum Thema Diversität ablegen mussten.
Watch presentations and take exams about diversity.
Wie das tatsächlich umgesetzt wurde, ging es plötzlich nur noch um ethnische Diversität. Das war eine extreme Reduzierung. Also so, dass Studierende, die nach Harvard kamen, denen wurde erstmal gesagt, so wie sie sich einordnen sollen. Wenn sie Weiße sind, sind sie privilegiert. Wenn sie Schwarze sind, sind sie unterprivilegiert. Wenn sie jüdisch sind, sind sie privilegiert. Wenn sie palästinensisch sind, sind sie unterprivilegiert. Also das war wirklich so eine primitiv Identitätspolitik, das war wirklich schlimm. Das war im Grunde das Gegenteil von Diversität.
Unfortunately, now we have a government, they don't value diversity, they don't.
Leider haben wir jetzt eine Regierung, der liegt das Wohlergehen von Schwarzen und Latinos nicht wirklich am Herzen. Und sie will uns lediglich in ein imaginiertes Ideal der Vergangenheit zurückversetzen, in dem diese Themen nicht diskutiert wurden.
Die Ermordung von George Floyd 2020 führt, wie überall in den USA, auch in der 30 Kilometer westlich von Washington gelegenen George Mason Universität zu Protesten. Unter den Studenten demonstrieren in Fairfax, Virginia, einige dafür, die Statue des Namensgebers vom Campus zu entfernen. George Mason ist einer der Gründungsväter der USA gewesen und Sklavenhalter.
However, that did not have a much of a standing, I would say, at the university.
Der Protest war an der Universität kaum von Bedeutung. Stattdessen erstellte die Universität Informationsmaterial und Gedenkstätten für einige der von George Mason versklavten Kinder. Es ging also darum, die Geschichte und das Erbe aufzudecken, nicht den Namen zu ändern. Bethany Lateek ist Professorin im Fachbereich Bildung und Humanentwicklung. Zudem die derzeitige Präsidentin der American Association of University Professors an der George Mason University.
Meine Vision ist es, die George Mason University als nationales Vorbild für Antirassismus und gelebte inklusive Exzellenz zu etablieren.
Gleich nach seinem Amtsantritt als Präsident der Universität startet Gregory Washington 2020 eine Initiative, die Gespräche über die Gleichstellung von Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, Religion und anderen geschützten menschlichen Merkmalen an der George Mason anregt. 2025 beschuldigt ihn die Trump-Regierung, gegen das Bürgerrechtsgesetz verstoßen zu haben, indem er weiße Akademiker bei der Einstellung und Beförderung diskriminiert habe und fordert eine Entschuldigung.
From my perspective, these accusations are really politically and ideologically motivated.
Aus meiner Sicht sind diese Anschuldigungen rein politisch und ideologisch motiviert. Sie basieren auf keinen Fakten. Wenn man sich die Zusammensetzung der Professorenschaft der Universität ansieht, ist sie konstant geblieben. Etwa 60% der Dozierenden sind weiß. Weitere 20% sind asiatischer Herkunft. Der Rest sind Dozierende mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen. Unter unseren Studierenden ist die ethnische Vielfalt deutlich höher als unter unseren Dozierenden.
Gregory Washington verweigert die geforderte Entschuldigung.
Es dient dem Schutz meines Rufes und des Rufes des Campus.
Durch seine Weigerung gehört er zu den wenigen Universitätsleitern, wie die von Harvard und Princeton, die die Trump-Regierung öffentlich herausfordern. Laut Veranstalter fordern an die 7 Millionen US-Amerikaner im Oktober 2025 an mehreren tausend Orten den US-Präsident Trump heraus. No King's Day. Sie demonstrieren gegen eine Reihe von Trumps autokratischen, die Demokratie bedrohenden Maßnahmen, gegen die Razzien der Einheiten der Einwanderungsbehörde ICE, die Truppenentsendungen in US-Städte und die Kürzungen bei Bundesprogrammen, vor allem im Gesundheitswesen. Die Abteilung für Bürgerrechte des US-Justizministeriums leitet im Juli 2025 eine Untersuchung gegen die George Mason University ein, wie bereits gegen andere Hochschulen. Auch hier mit demselben Muster. Die Universität der Rechtswidrigkeit bezichtigen, Bundesmittel entziehen, die EI-Struktur zerstören, konservative Professoren einstellen. Gregory Washington erfüllt eine Reihe von Vorgaben des republikanischen Gouverneurs von Virginia, Glenn Youngkin, als auch der Trump-Regierung. Aber dann geht das US-Justizministerium noch einen Schritt weiter.
The Department of Justice has also claiming to be investigating the Faculty Senate, which is the governing
Das Justizministerium untersucht auch den Senat, das Leitungsgremium der Universität. Und sie ermitteln auch gegen Dozierende, was wirklich beispiellos ist. Das ist alles sehr beunruhigend. Ein Großteil der Universität hat bereits reagiert, indem sie, meiner Meinung nach übertrieben, alles abgeschafft hat, was mit Diversität, Gleichstellung und Inklusion zu tun hat.
They have removed all programs, departments.
Sie haben alle Programme, Abteilungen und Mitarbeiter entfernt, die sich speziell mit Diversität, Gleichstellung und Inklusion befasst haben. Die Dozierenden fühlen sich unter Druck gesetzt, sich selbst zu zensieren und genau zu überlegen, worüber sie im Unterricht sprechen oder lehren.
And to consider, you know, what they're going to talk about or teach about in the classroom.
An den Universitäten herrscht ein Klima des Misstrauens und Argwohn. Unter den Studierenden, unter den Professoren.
This is just a show of power and, you know, and this is the federal government just absolutely.
Das ist reine Machtdemonstration. Die Bundesregierung nutzt und missbraucht hier ganz offensichtlich ihre Macht, um gegen Präsidenten, Universitäten und Dozierende vorzugehen. Es ist eine sehr düstere Zeit, würde ich sagen, für die amerikanische Hochschulbildung, für die amerikanische Gesellschaft im Allgemeinen. Aber die Hochschulbildung ist sicherlich ein Teil der Gesellschaft, der diesen Druck und diesen Machtmissbrauch besonders stark spürt.
Mittlerweile fürchten die Hochschullehrer auch die Studierenden. Im Frühsommer 2025 bespricht eine Professorin in Texas an der A&M-Universität im Literaturunterricht den Roman Jude Saves the World. Die 12-jährige Hauptfigur outet sich darin als nicht-binär, als weder männlich noch weiblich. Eine Studentin unterbricht die Veranstaltung. Sie nimmt selbst mit ihrem Smartphone auf, wie sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Themas äußert, da es laut Präsident Donald Trump nur zwei Geschlechter gebe. In den sozialen Medien findet das Video großes Interesse. Im September wird die Professorin entlassen. Juraprofessor David Posen.
There are now apparently well over 1,000.
An der Columbia University gehen mittlerweile offenbar weit über 1,000 Diskriminierungsbeschwerden pro Jahr ein. Viele davon stehen in letzter Zeit im Zusammenhang mit Antisemitismus nach dem 7. Oktober und den darauffolgenden Protesten. Ich spreche manchmal von einer Überwachungskultur, die sich auf dem Campus entwickelt hat. Nicht nur hier an der Columbia, sondern an allen amerikanischen Universitäten. Dozenten fürchten ständig, dass Studierende sie heimlich filmen oder aufnehmen oder einfach etwas, das sie vom Professor gehört haben, der Antidiskriminierungsstelle melden.
Insgesamt bin ich schon zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht selbst zensieren kann. Also, dass es wichtig ist, weiter zu sprechen. Und wenn das tatsächlich irgendwann dazu führen sollte, dass ich angeklagt werde, dann muss ich mit den Konsequenzen umgehen. Und also ich denke, ich kann es nicht nur rechtfertigen, sondern im Moment ist es mir auch sehr wichtig, hier zu bleiben und hier wirklich aktiv teilzuhaben am gesellschaftlichen Prozess, in der Hoffnung, dass man es wieder wenden kann. Aber wenn meine Freiheit so eingeschränkt werden sollte, dass ich das nicht mehr sinnvoll tun kann, dann hat es auch keinen Sinn zu bleiben.
Ich persönlich werde nach meinem Doktortitel die USA verlassen und wahrscheinlich nicht zurückkehren. Ja, es fällt mir sehr schwer, optimistisch zu sein. Ich weiß nicht wirklich, was die Zukunft bringt. Aber ich denke, unter dieser Regierung wird es nur noch mehr Unterdrückung geben.
Auf der Website professorwatchlist.org, der rechten Organisation Turning Point USA, ist das Foto von Bethany Lateek abgebildet. Darunter wird erwähnt, wo sie arbeitet und dass sie den folgenden Artikel veröffentlicht habe: Theoretische Überlegungen zur weißen, heteropatriarchalen Vorherrschaft, zum Ehefundamentalismus und zu den Mechanismen, die die Ungleichheit innerhalb der Familie aufrechterhalten. Für die Betreiber der Website ist das linke Propaganda. Am unteren Ende der Seite werden die Leser aufgefordert, Informationen über Bethany Lateek an die Watchlist zu schicken. Sie ist kein Einzelfall. Und nicht nur Professoren werden von rechten Gruppierungen an den Pranger gestellt, auch Personen, die sich gegen die Make America Great Again-Politik von Trump aussprechen. Auf diese Weise im Internet denunziert, werden Menschen leicht zu Zielscheiben.
Because of what I do, I was put on the professor watch list. On the TPUSA watch list,
aufgrund meiner Tätigkeit wurde ich auf die Beobachtungsliste der Professoren der Turning Point USA gesetzt. Ich wurde Ziel von Belästigungen und erhielt 2024 sogar eine ernstzunehmende Morddrohung, die von der Universität untersucht wurde. Gegen den Urheber der Drohung wurde ein Haftbefehl und ein Hausverbot erlassen. Ich habe Polizeischutz auf dem Campus und auch zu Hause gebraucht, um meine Familie vor den gezielten Angriffen gegen mich zu schützen.
When you experience these kinds of things, you realize that you have a choice. You can either.
Wenn man solche Dinge erlebt, wird einem bewusst, dass man eine Wahl hat. Man kann dem Druck nachgeben, sich verstecken oder sich selbst zensieren. Oder man kann sich mit anderen Dozierenden zusammenschließen, sich gegenseitig unterstützen und sich wehren. Und genau das versuche ich in meiner Institution und eigentlich auch mit meinen Kollegen im ganzen Land, aufzustehen, Widerstand zu leisten und so gut wie möglich die Stellung zu halten. Natürlich mit dem Ziel, unsere Institutionen wiederzuerlangen, wenn sich die politische Lage in diesem Land ändert.
Wissenschaft unter Druck.
Trumps Angriffe auf US-Universitäten. Ein Feature von Egon Koch. Es sprachen Paula Carbonell-Spörk, Ruth Schiefenbusch, Nassim Awad, Glenn Golz, David Formweg, Lisa Biel und Ralf Drexler. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofer und Heiner Kunkel. Regieassistenz: Sören Pöschel. Regie: Eva Soloch. Verifikation: Bernd Förster, Dustin Hack, Frank Dürr und Louis Stuhlfelder. Redaktion: Greta Hay. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem SWR, ORF und Deutschlandfunk 2026.